Fremd vertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Ja, herzlich willkommen nochmal zu einer neuen Folge von Fremdvertraut, dem Podcast für Politik, Dialog und Vielfalt der Evangelischen Akademie im Rheinland. Mein Name ist Jürgen Klusmann, ich bin Studienleiter dort und heute ist mein Gast Frau Dr. Dastan Jassim. Sie sind eine deutsch-kurdische Politikwissenschaftlerin und Konfliktforscherin und Aktivistin und beschäftigen sich natürlich mit der Sicherheitspolitik und besonders im kurdischen Kontext auch mit dem gesamten Nahen Osten. Und weitere Forschungsschwerpunkte sind Islamismus und Rassismus. Ihre Familie kommt aus dem Norden des Irak. 1985 floh ihr Vater nach Deutschland. Erst 1992 kam ihre Mutter nach. Sie selber sind, wie gesagt, studierte Politikwissenschaftlerin und haben aber auch Altorientalistik studiert. Und ich sehe auch, dass Sie für die Linke Gemeinderätin waren in Ihrer Heimatgemeinde. Ihre Doktorarbeit haben Sie über internationale Konfliktforschung mit dem Schwerpunkt auf Kurden von Konflikten in Syrien und Irak geschrieben. Und wir sind heute verbunden über Zoom und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Der Angriff der USA und Israels auf den Iran hat natürlich Folgen für die ganze Region. Wie schätzen Sie sie ein und was hören Sie aus den verschiedenen Ländern, aus dem Iran, dem Irak, aus Syrien und dem Libanon? Zu welchen Menschen haben Sie aus der Region Kontakt?
Auch wenn es kein schöner Anlass ist, aber es ist wichtig, über das Thema zu reden. Und ja, in der Tat, das ist eine sehr, sehr große militärische Eskalation und auch wirklich die größte militärische Eskalation direkt durch die USA und Israel dem Iran gegenüber, die wir eigentlich so kennen bisher. Und es bringt sehr viele Fragen mit sich. Es ist auf jeden Fall eine komplizierte und sehr brandgefährliche Situation. Ich denke, ich kann dafür sowohl die Menschen sprechen, die in der Region sind und dem Regime komplett entgegengestellt sind, als auch für die Leute, die vielleicht gar nicht so viel mit politischen Sachen zu tun haben, dass der Iran sich keine Freunde gemacht hat in der Region und auch nicht unbedingt ein Regime ist, von dem Leute denken, dass sie durch dieses Regime eine Unversehrtheit erfahren. Dementsprechend gab es auf jeden Fall viele Leute, die sich gefreut haben darüber, dass überhaupt das Regime angegriffen wird. Vor allem der Tod von Ali Khamenei nach vielen Jahrzehnten seiner blutigen Herrschaft hat natürlich auch Freude in vielen, vielen Menschen ausgelöst und darunter auch eben die kurdische Bevölkerung in der Region. Gleichzeitig ist es so, dass dieser Krieg sehr, sehr verheerend ist. Das ist der größte, wirklich direkte Angriffskrieg der USA und Israel auf den Iran, den wir so kennen. Davor hat es natürlich immer wieder Angriffe gegeben. Es hat eben Stellvertreterkriege gegeben. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja auch damals der Iran-Irak-Krieg der 80er Jahre, der bis heute auch der verlustreichste Krieg des Mittleren Ostens gewesen ist, mit mehr als 1 Million Toter, dass der ja auch ganz massiv unterstützt wurde durch die USA. Aber das, was wir jetzt haben, diese breiten Bombardements, diese großen Schäden und das eben gemeinsam mit Israel, aber auch diese großen Gegenangriffe durch den Iran, das hat es so davor nicht gegeben. Allein im Iran sprechen wir da jetzt mittlerweile von 1500 getöteten Zivilisten und Militärleuten. Gleichzeitig ist die Konsequenz für die ganze Region verheerend. Also wir haben in Israel natürlich immer wieder Raketenangriffe. Wir haben im Irak und in den kurdischen Regionen überhaupt ganz viele Raketenangriffe. Also die iranischen Proxykräfte, die greifen ja auch mit Hilfe des Irans vom Irak aus verschiedene Positionen der USA, aber auch eben kurdische Positionen an. Über Nacht ist in der Nähe von der kurdischen Provinz Sodan in der Kurdistan-Region Irak wurden 6 Peshmerga in ihrer Station, in ihrer Stellung getötet, was eine große, große Eskalation auch nochmal von kurdischer Seite ist. Und ich glaube, viele Leute sind besorgt, wie gesagt, nicht, weil sie irgendwie das Regime gut finden, sondern die Frage ist, was ist Was ist das Ziel von Trump? Was ist das Ziel von Netanyahu?
Was glaubt Sie?
Ich tue mich schwer mit Prognosen, weil ich meine Arbeit vor allem darin sehe, das zu analysieren, was ich analysiere. Aber ich mag nicht so sehr dieses Spiel von so ein bisschen dieser Vorhersage. Vielleicht kommt das aus so einer persönlichen Aversion, weil das, sagen wir mal, in dem einen oder anderen mittelöstlichen Haushalt ist man schon so sehr an diese ganzen Kriege gewöhnt, dass das fast so ein Sport geworden ist, zu erraten oder sich zu erdenken, was jetzt als nächstes kommen wird.
Aber was denken denn die Menschen im Iran und im Irak jetzt oder in Menschen, mit denen sie in Kontakt sind aus der Region? Was gibt es da für Rückmeldungen? Ist man eher, Sie sagten vorhin, man ist besorgt, aber das wird es wahrscheinlich alleine nicht sein. Was sind die Erwartungen?
Um den Gedanken weiterzuführen, also das, was ja das Problem ist für diese Leute, die ja sonst eigentlich relativ gewandt daran sind, Dinge irgendwie einzuschätzen, weil Krieg eben eine permanente Realität in der Region ist. Für die ist es immer schwieriger, weil schlicht und ergreifend Trump jede Woche seine Meinung ändert. Also wir reden ja über eine komplett andere Art und Weise, Politik zu machen. Und egal, wie sehr man jetzt zum Beispiel sagen kann, keine Ahnung, ein George Bush ist ein krasser Kriegstreiber gewesen in der Region und so weiter und so fort. Das war ja ein Mann, der hatte ja so eine ganze politische Bewegung mit sich von Leuten, die ja schon ganz offensichtlich darüber geredet haben, was sie machen wollen, welche Kriege sie machen wollen. Also irgendwie konnte man das abschätzen. Aber so wie es ist jetzt gerade, ist es absolut nicht abschätzbar.
Von Seiten Trumps vielleicht nicht. Aber was glauben Sie, was der Iran, wie der sich verhalten wird und seine Proxy-Verbündeten, sind die auf einen langen Krieg wirklich vorbereitet? Ich meine, der Krieg dauert ja immerhin schon viel länger als gedacht. Und was schätzen Sie ein, wie lange der Iran sich da noch so erfolgreich wehren kann? Das tut er ja.
Der Iran kann sich noch eine Weile wehren. Der Iran hat den Vorteil, dass auf der einen Seite jetzt natürlich sehr angegriffen wird, auf der anderen Seite das ganze Militärmaterial und auch die Proxykräfte, die der Iran in der Region hat, natürlich viel, viel weiter gehen als das, was die USA und Israel haben. Also solche Intelligence-Netzwerke und solche Netzwerke am Boden, Kräfte am Boden, die einem Informationen und Zugang verschaffen können, das sind Sachen, die baut man sich in Jahrzehnten auf und das haben die USA nicht gemacht. Die USA verfolgen durchaus seit vielen Jahren eine Strategie, in der sie sich versuchen, aus der Region rauszuziehen, während der Iran immer mehr es erfolgreich geschafft hat, überall Fuß zu fassen und wirklich in kleinteiligster Art und Weise vor Ort da zu sein. Und das sehen wir gerade eben. Und um auf die Kontakte vor Ort zu kommen, für die Leute ist es extrem gruselig mit anzusehen, auf welche Art und Weise auch diese Angriffe passieren. Also wir sehen ja, dass immer wieder sowohl die Raketenangriffe des Iran als auch die Angriffe eben durch USA und Israel teilweise so nah an zivilen Positionen passieren, wo man gar nicht weiß, was das Ziel jetzt eigentlich längerfristig sein soll. Für den Iran ist es so, der Iran ist ein Land, was darauf auf einer Ideologie aufbaut, und das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, auf einer islamistischen Ideologie, von deren Basis sie sagen, dass sie eben sozusagen eine Art von Stellvertreterschaft für ihren Messias sind auf dem Boden der Erde. Und sie glauben daran, dass sie halt eben bis zu einem gewissen Tag des jüngsten Gerichtes, oder wie sie sich eben das vorstellen, diese Statthalterschaft ausüben. Das heißt, dass da spielen ganz andere Logiken und Regeln und Ideen von Jenseits und sonstige Sachen mit rein, die weit, weit darüber hinausgehen, wie jetzt, sagen wir mal, in so einem machiavellistischen Sinne irgendwie man sich selber einfach an der Macht halten kann und Machtpolitik machen kann. Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Und ich glaube, dass diese Ebene jetzt immer mehr freigeschaltet wurde. Also während in den 2010ern der Iran vor allem eben mit Leuten gearbeitet hat, die sehr gut sich auf dem diplomatischen Feld ausgekannt haben, sehr gut damit gearbeitet haben, die Sachen zu sagen, die der Westen hören will, sind das jetzt ja wirklich auch seit Jahren schon die Hardliner. Und auch wenn einige von diesen Hardlinern ausgeschaltet wurden, sind im Hintergrund super viele von denen. Und gleichzeitig, jetzt haben wir ja heute ja mitbekommen, dass Trump ja schon gesagt hat, dass er jetzt angeblich Gespräche aufnimmt mit dem Iran und dass er jetzt irgendwie wieder dafür sorgen möchte, dass der Iran Öl verkauft, weil natürlich wirtschaftlich auch das Ganze große Folgen hat. Und das verwirrt die Leute. Das verwirrt die Leute auf dem Boden. Das verwirrt sie sehr in dem Sinne, dass sie nicht wissen und sich überhaupt auch nicht denken können, was das Ziel der gesamten Sache ist. Und das ist die Situation vor Ort. Die weißen Leute, mit denen ich rede, sind besorgt. haben Angst auch vor der Rache, die kommen wird. Denn es ist klar, dass diese Rache kommen wird. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass wieder alles Mögliche getan wurde von iranischer Seite, um den ganzen Krieg so auszusehen zu lassen, zum Beispiel mit Bezug auf die Kurden, als ob das eben so etwas ist, was mit ausländischer Einflussnahme zu tun hat, mit Sabotage zu tun hat. Das heißt, die eigentliche Sache, nämlich die Widerstandsbewegung durch die Bevölkerung, zivile Bevölkerung im Land selber, wird immer mehr zu einer sicherheitspolitischen Frage gemacht, externen Sache gemacht. Und das ist halt eben etwas, was den Leuten natürlich Angst macht. Und wir sehen ja hier, auch letzte Woche hat es wieder weitere Exekutionen von jungen Protestierenden gegeben im Iran. Der Exekutionsapparat im Iran läuft weiter, ne? Also dieses System läuft weiter, die haben weiter ihre Leute.
Wenn Sie sagen, das Unterdrückungsregime läuft weiter, das heißt, also Sie erwarten auch nicht von iranischer Seite, das ist ja das, worauf Trump gesetzt hat, dass das iranische Volk sozusagen sich dann befreien wird, das erwarten Sie nicht.
Das ist nicht möglich für das iranische Volk, weil das iranische Volk im Land und außerhalb des Landes eben keine organisierte Opposition hat. Ich mache immer wieder den Vergleich zu dem, was im Irak damals passiert ist. Da hat ja auch eben George Bush Senior damals 91 die ganzen Luftangriffe gemacht, die dann auch unter anderem eben die Nuklearanlagen und sonstigen Anlagen von Saddam Hussein ausgeschaltet haben. Und dann sind noch mal 12 Jahre vergangen, bis der Regime-Change an sich passiert ist. Was ist in den 12 Jahren passiert? In den 12 Jahren ist es dazu gekommen, dass eben auch mit großer Unterstützung des Westens die oppositionellen Gruppen aus dem Iran, im Iran, aber außerhalb des Irans auch, also eben vor allem die Kurden, die Schiiten und andere oppositionelle irakische Figuren, die massiv unterstützt wurden. Die haben Koordinationsräume gehabt, die sind in Kontakt miteinander gewesen. Die hatten ja auch regionale Unterstützung. Die schiitische Opposition hatte vom Iran Unterstützung. Die kurdische Opposition hatte Unterstützung auch teilweise durch die Türkei und so weiter und so fort. Das heißt, da waren schon Netzwerke und die sind dann eben sozusagen an einem gewissen Reifepunkt gewesen, als dann eben der Regime-Change 2003 durch dann eben Bush Junior gekommen ist. Im Iran ist das überhaupt nicht gegeben. Im Iran haben wir im Land selber eine unglaublich schwierige Situation. Wir haben auch allein von der Bevölkerungsgröße und von der Größe des Landes her ganz andere Ausmaße. Mit 90 Millionen Einwohnern ist das eine ganz andere Hausnummer als der Irak, der damals ungefähr 24 Millionen Einwohner hatte. Natürlich ist es ein viel, viel größeres, viel komplizierteres Land. Es ist ein technisch viel weiter vorangeschrittenes Land. Ist ein Land, was ganz andere Möglichkeiten hat, was auch eben digitale Überwachung angeht, digitale Repression angeht. Das ist natürlich eine ganz andere Sache als in den 90er Jahren, wo man auch zum Beispiel Radio und Fernsehen viel besser kontrollieren konnte, um auch eben informationstechnisch die Bevölkerung auf Trab zu bringen. Und das sind natürlich Unterschiede. Die Opposition, in die investiert wurde vom Westen aus und vor allem von Israel aus, ist eben die Opposition rund um den sogenannten oder sich selbst nennenden Prinzen Reza Pahlavi, die eben meiste Zeit seines Lebens in Frankreich und in den USA verbracht hat. Das heißt, der hat so richtig vor Ort nicht richtig Leute, behauptet aber, dass er halt damit, dass er eine Amnestie geben würde an die meisten Leute aus den Revolutionsgarden, dann eben vor Ort Kräfte hätte, die auf seiner Seite sind. Und er behauptet auch, dass er in der Armee Kräfte hat, die auf seiner Seite sind. Das ist aber nicht eine organisierte Opposition, die überhaupt eben das Zeug dazu hätte, diese Art von Aufstand zu proben. Das ist auch eine generationelle Frage. Viele, viele Menschen im Iran kommen aus einer ganz jungen, einer ganz neuen Generation, die nicht irgendwie Kampf- oder kriegserprobt sind. Ja, also viele Leute, die damals in der Opposition waren im Irak, die waren schon vorher eben in einer bewaffneten Opposition drin. Das kann man nicht sagen über die jungen Menschen im Iran, die ja ganz legitim auf die Straße gehen, aber die jetzt keine Guerilleros, Guerilleras sind. Und da wurde jetzt immer wieder natürlich in die Diskussion gebracht, ja, man soll die Kurden unterstützen, man soll es mit den Kurden machen. Aber das geht nicht einen Tag auf den anderen und das geht vor allem nicht in einer so modernen Kriegsführung ohne Unterstützung durch die Luft, ohne Flugverbotszonen, ohne eine militärische Idee davon, wie das Ganze gemacht werden soll.
Jetzt prahlt ja aber doch Trump damit, dass er die iranische Luftwaffe, die iranische Marine und sonst was auch noch ausgeschaltet hat, auch die Spitzen der Führung. Das spielt alles keine Rolle, sagen Sie im Grunde. Das liegt daran, dass natürlich auch einerseits, was Sie erwähnten, der Iran jahrelang Zeit hatte, seine Infrastruktur aufzubauen, aber er hat auch offensichtlich sehr klug auch es geschafft, eine dezentrale Struktur, Machtstruktur aufzubauen. Wer steckt dahinter? Sind das die Revolutionsgarden? Ist das die Geistlichkeit? Oder überschneidet sich das? Wer sind jetzt die Machthaber? Also der Sohn von dem früheren Geistlichen, Obergeistlichen ist natürlich jetzt an der Macht angeblich, aber auch verletzt. Was gibt es da für Informationen?
Natürlich ist das diese dezentrale Organisation. Und diese dezentrale Organisation ist auch der Grund, warum eben damals überhaupt die Islamische Revolution so fruchten konnte und am Ende eben auch alle anderen revolutionären Kräfte im Land komplett unterjochen konnte, weil eben der Iran und damals auch der Iran unter dem Schah eben nicht diese dezentrale Kontrolle über das Land hatte und gerade auch eben die ärmeren Bevölkerungsschichten nicht kontrollieren konnte. Und halt eben dieses dezentrale System der Geistlichkeit an sich, also die ganzen religiösen Schulen, die Moscheen und so weiter, dass das ein uraltes System ist, was eine ganz andere Verwurzelung hat eben in dieser Region. Und jetzt ist es durchaus so, dass trotzdem jetzt in den Protesten, die wir ab Dezember gesehen haben im Iran, trotzdem die Proteste durchaus ruraler geworden sind, immer mehr eben im nichtstädtischen Raum passieren, gerade weil eben diese wirtschaftliche Not und finanzielle Not so weit um sich schlägt, dass das halt alle Bevölkerungsteile betrifft. Aber diese Art von Organisierung, die die Revolutionsgarde hat, die Revolutionsgarde sind ja eben nicht nur eine militärische Organisation, sondern sie sind vor allem auch eine wirtschaftliche Organisation. Die sind ein internationales wirtschaftliches Netzwerk, die Geld waschen für den Iran, die an eine Intelligence haben, also Zugang zu geheimdienstlichen Informationen über das Land hinweg, die normalsterblich in Anführungszeichen jetzt nicht haben. Vor allem, wie gesagt, das Thema der digitalen Überwachung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Selbst wenn Leute sich organisieren wollen würden, wie machen sie das? Die machen das natürlich nur in einer möglichen Weise im digitalen Raum. Und das, was wir sehen, ist, dass es natürlich auch eine große Klassenfrage ist. Denn die Leute, die es sich im Iran vielleicht noch leisten können, die haben vielleicht noch Zugang zu Starlink oder eben halt eben solchen satellitenbasierten Internetzugang. Aber die Normalbevölkerung hat das nicht. Und die meisten Freunde, die ich auch habe, die Kurden zum Beispiel aus dem Iran sind, die haben seit Wochen kein Internet. Das sind schon allerhöchstens mal die Leute, die jemanden kennen, bei dem man sich kurz einloggen kann, die kurz mal Internet haben und mal ein Lebenszeichen von sich geben können.
Und so halten Sie auch Kontakt mit diesen Menschen?
Ja, ich mache das aber vor allem über indirekte Art und Weise, weil das natürlich eben Gefahren für die Leute bringt und ich durch meine, sagen wir mal, auch sehr öffentliche Arbeit da schon zu sehr bekannt bin und da auch Probleme machen könnte. Und das mache ich auch vorsichtig mit meinen Kontakten übrigens in der Kurdistan-Region Irak, denn dort ist auch der Iran sehr präsent und hat auch eben mit dem Etelat, mit dem Geheimdienst dort sehr viele Leute. Und das hat auch in der Vergangenheit immer wieder zu Gefahrensituationen geführt.
Welche Rolle spielt Israel? Israel ist ja ein wahnsinnig starker Akteur geworden nach dem Gaza-Krieg und auch nach den Anschlägen auf die Führung der Hisbollah. Trotzdem muss sie sich jetzt im Libanon auch noch erwehren und natürlich den weiteren Angriffen aus dem Iran. Israel hat, so sieht das ja in gewisser Weise aus, auch irgendwo vielleicht dafür den Startschuss gegeben, dass Trump überhaupt bereit war, diesen Krieg anzufangen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Trump von Netanyahu überredet wurde, nach dem Motto, wir haben in Venezuela Maduro ganz schnell ausgeschaltet und das ging alles rucki zucki und wir waren super erfolgreich und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur so ähnlich verfahren im Iran, dass dann wir müssen die Geistlichkeit, die Spitzen ausschalten und dann läuft der Laden, aber die Rechnung geht ja nicht auf. Teilen Sie diese Einschätzung, dass das von Israel dieser Impuls ausgeht oder ging das ursprünglich auch von Trump aus? Und wenn ja, was hat das für Folgen?
Ich teile das nicht so ganz, weil ich glaube, da sind zwei unterschiedliche Zeitachsen, die aber jetzt sozusagen miteinander kollidiert sind. Die eine Zeitachse hat sehr viel mit dem Ausstieg eben unter der Trump-Administration 1 aus dem JCPOA, aus den Atomverhandlungen zu tun. Der Grund, warum ja auch die finanzielle Situation, wirtschaftliche Situation, die zu den Protesten im Iran geführt hat, so schwierig ist, sind halt eben natürlich auch die sehr, sehr schweren Sanktionen, die seit 2017 wieder das Land im Griff haben. Und es ist natürlich so, Ob man jetzt natürlich Trump jetzt glaubt mit seinen Analysen oder nicht, ist es durchaus schon, ist schon so, und das ist ja auch etwas, was bestätigt wird durch die IAEA, die eben internationale Atomorganisation, die halt eben auch seit langer Zeit keinen Zugang mehr haben zu den Atomanlagen im Iran, ist, dass halt eben die Anreicherung eben von Uran im Iran doch durch auf ein sehr, sehr, sehr weites Niveau fortgeschritten ist. Und das ist etwas, das kann man mit sozusagen auf einer Basis von politischen Präferenzen, kann man das halt nicht von der Hand weisen. Das ist eine schwierige Situation. Und es gab ja also Versuche, gerade letztes Jahr noch im Dezember gab es ja auch immer wieder noch Versuche, eben gerade über das Drittland Oman Verhandlungen zu führen, eben, dass es halt eben Zugang gibt in dieser Richtung. Und gleichzeitig sind diese Verhandlungen aber in einem totalen Deadlock, in einer totalen Sackgasse. Und ich glaube, Trump ist halt eben auch klar geworden, dass da nicht sehr viel zu machen ist. Und Trump ist halt eben so ein Mensch, würde ich sagen, der ja dann immer auch behaupten will von sich, dass er irgendwie einen Deal gemacht hat. Was ein Deal das ist und wie, mit welchen Konditionen es ist, ist ihm egal. Aber er möchte halt eben, dass irgendwie unter irgendwas eine Linie gesetzt wird. Und das hat er in Venezuela dann so gemacht. Was den Iran angeht, aber hat er halt einfach nicht sozusagen dieses befriedigende Ergebnis bekommen auf die Art und Weise, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Parallel dazu aber die ganze Entwicklung, die ja passiert ist mit dem 7. Oktober, auch in Reaktion auf halt eben die der Blick der Hamas auf die Abraham Accords, die Eskalation dieses Krieges, dieser große, große Angriff auf Israel, präzedenzloser Angriff auf Israel und auf die jüdische Bevölkerung und der ganze weitere Krieg, der damit passiert ist, der Regime Change, der passiert ist, auch in Konsequenz dessen in Syrien und so weiter und so fort. Das ist halt eben die Zeitachse Israels parallel dazu. Und ich glaube, da haben sich eben diese Sachen gefunden, dass halt eben Netanyahu mit dem 7. Oktober schon etwas losgerissen hat, was zwar für ihn erfolgreich war in dem Sinne, dass er halt eben die Hamas, die Hisbollah und halt eben auch Assad fast komplett zerschlagen konnte, aber den Iran damit eben noch nicht ganz bekommen hat. Bewusst gewesen ist, dass halt eben vom Iran auch immer wieder Angriffe kommen würden, immer wieder Racheakte kommen würden. Und die USA, die dann nebenher da gewesen sind, und Trump, der eben nicht irgendwie auf eine Art und Weise seine Lösung bekommen hat, da glaube ich schon, dass sich dann halt eben zwei Interessen zueinander gefunden haben. Aber trotzdem, ich glaube, viele Leute auch gerade in Israel blicken sehr kritisch auf die Situation. Die sind sich bewusst, dass Israel, dass der Iran eine lebensbedrohliche Gefahr für sie ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass sie wirklich diese Angriffe, die Raketenangriffe, die auf Israel passieren, ja jetzt schon seit Wochen wirklich, wirklich weitgehend sind. Und da Israel wirklich auch nur beschränkt Kapazitäten hat für eine so, so lange Zeit, das weiter mit dem Iron Dome irgendwie festzuhalten. Und das macht natürlich was mit der Bevölkerung, die ja auch sehr kriegsmüde ist seit eben dem Krieg in Gaza, der ja auch irgendwie durch Personal am Boden gemacht wurde und eben nicht nur durch einen Luftkrieg, dass da auch groß protestiert wurde von einigen Leuten auch in Israel selber, weil sie halt auch nicht sehen, was das Endgame von diesem Krieg sein soll. Und
würden Sie denn sagen, dass Israel und die USA den Iran unterschätzt haben?
Ich weiß nicht, ob sie den Iran unterschätzt haben, weil sie haben ja das geschafft, was sie wollten, also dieser Angriff auf die Militärkapazitäten und so weiter, das sind die Sachen, die sie gemacht haben. Aber es gab ja kein politisches Gegenprogramm, es gab ja keine Idee davon, was man dann weiter macht. Und ich glaube, etwas, was man nicht vorplant, das kann man ja auch nicht unterschätzen. Und wenn man sich ja auch anguckt, wie die Rede war, wie allgemein auch die Rede davon war, dass es zu einem anderen Regime kommen würde im Iran, da hat sich ja auch sehr deutlich gezeigt, dass da kein wirklicher Umgang damit gewesen ist, was da in der Bevölkerung angeht und wer da so gegen sie vorgeht. Ich meine, Israel hat super krass, wie gesagt, Reza Pahlavi unterstützt eben den Sohn vom Schah. Trump auf der anderen Seite hat gesagt, nee, ich unterstütze den nicht und ich unterstütze die ganze Sache nicht und ich weiß nicht, was er will. Also das ist ja auch nicht koordiniert zwischen den beiden.
Aber dann kann man doch eigentlich sagen, dass im Prinzip gar kein Plan wirklich vorhanden ist. Sie haben das jetzt ja schon angedeutet, aber erstaunlich auch weder von Israel noch von amerikanischer Seite gibt es irgendwelche klaren politischen Ziele. Es wurde zwischendurch mal gesagt, okay, wir wollen die Leute an der Spitze austauschen oder eliminieren, besser gesagt, und wir wollen die Nuklearanlagen zerstören. Wir wollen aber auch weitestgehend das Militär zerstören. Das scheint ja jetzt alles irgendwie nicht richtig funktioniert zu haben, abgesehen jetzt mal wirklich von den Leuten an der Spitze. Aber wie gesagt, auch die scheinen alle austauschbar zu sein. Also was ist dann das Kalkül, dass man jetzt den Iran zumindest so weit kriegt, dass er wieder an den Verhandlungstisch kommt? Das kann es ja eigentlich auch nicht gewesen sein. Und dann vielleicht noch eine Frage im Anschluss. Es weitet sich ja irgendwie immer weiter aus. Der Irak ist betroffen, die Golfstaaten sind betroffen, Israel ist betroffen, der Libanon ist betroffen. Es wurden auch Stützpunkte auf Zypern angegriffen. Also der Krieg könnte sich ja ausweiten. Und Trump hat ja auch von seinen Verbündeten, den NATO-Verbündeten gefordert, dass sie ihn unterstützen mögen. Also das hört sich dann zwischendurch so an, als ob er nicht gewusst hat, welche Büchse der Pandora er geöffnet hat.
Ich glaube schon, was sie geplant haben durchaus, ist, dass sie sich sozusagen so einen negativen Frieden erhoffen. Also einfach eine Situation, in der der Iran und seine Kapazitäten, militärischen Kapazitäten so weggebombt sind, dass sie erstmal ruhig gestellt sind und der Iran vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Und halt eben auch extrem isoliert ist. Also halt eben auch durch diesen Angriff auf die verschiedenen Proxy-Gruppen. Und etwas, woran mich das doch tatsächlich sehr erinnert, ist die Art und Weise, wie halt der Rückzug aus Afghanistan gemacht wurde. Denn der Rückzug aus Afghanistan hat sich ja auch auf eine Art und Weise abgespielt, dass es dann eben immer mehr Gesprächskanäle gegeben hat. Dann hat man sich eben zurückgezogen. Katastrophale Situation für die Leute vor Ort. Schreckliche humanitäre Situation. Aber im Endeffekt, das, was sie gewinnen konnten, war, dass halt eben sie ein Land zurückgelassen haben, was so verarmt, so geschwächt, sowas von zermürbt ist, dass da nicht mehr viel passiert. Und jetzt ist bald, es ist 5 Jahre her, dass dieser Regime-Change passiert ist und die Taliban Afghanistan übernommen hat. Wer redet noch darüber? Wer redet noch in der Region darüber? Ich glaube schon, dass es so einen Gedanken gibt von diesem Maga-Anspruch, dass man all diese Kriege beendet und dass man auch grundsätzlich nicht daran glaubt, dass Menschen in dieser Region Demokratie haben können, dass sich das vermengt mit so einem seltsamen geopolitischen Fatalismus oder Nihilismus, dass es einem einfach schlicht und ergreifend egal ist. Und soweit sind sie auch in einigen Ländern damit durchgekommen. Ich meine, gucken wir uns mal die Situation an, was im Sudan seit Jahren gemacht wird. Das ist ja auch vollkommen sozusagen den Beteiligten im Endeffekt egal, der internationalen Gemeinschaft egal, obwohl es Leute dort vor Ort betrifft.
Aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Mit diesem Krieg ist ja nun die Auswirkung insofern riesig, weil sie eben den gesamten Ölmarkt tangiert und die Straße von Hormus ist weitgehend dicht.
Also auf die Frage von, haben die das einkalkuliert, dass es da keinen anderen starken irgendwie Ersatz gibt für diese Führungsriege, die weggetötet wird, die weggebracht wird. Das ist der innenpolitische Punkt. Was jetzt aber überregional und insgesamt angeht, glaube ich, dass da so nicht damit gerechnet wurde. Und ich meine auch, was das Freisetzen jetzt der Ölreserven und so weiter angeht, das hat ja auch jetzt nichts großartig gebracht. Das hat nichts großartig verändert. Die Tatsache, dass auch der Iran weiter eben die Straße von Hormuz da weiter blockieren kann, ist etwas, womit, ich denke, Trump so nicht gerechnet hat. Trump hat auch, glaube ich, im Endeffekt auch ein bisschen damit gerechnet, dass er Europa ein bisschen unter Druck setzen kann, da an der Straße von Hormuz auch mit was zu machen. Aber gerade Frankreich hat sich ja doch sehr unentschieden gezeigt und Frankreich hat auch nicht die Kapazitäten. Also Macron hat ja erst vor 2 Wochen angekündigt, dass jetzt Frankreich doch investieren wird in einen neuen Flugzeugträger. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zu spät für so eine Aktion. Das heißt, ich glaube, was jetzt auch gerade das ist, was zumindest begünstigt, dass das doch nicht komplett eskaliert und eben in so einen negativen Frieden münden kann, in so einen geschwächten Iran, der dennoch gefährlich ist und das vor allem für die Leute, die in der Region leben und nicht eben auf so einer internationalen Ebene, ist das ja wirklich viele Akteure, die eigentlich sehr, sehr rabiat durchgreifen in solchen Fällen, gerade total ausgesetzt sind. Also ich finde es interessant beispielsweise, dass die Türkei gerade wirklich gar nichts zu der Sache sagt und sich doch eigentlich sehr, sehr, sehr stark zurückhält, obwohl die Türkei ja eigentlich einer der Hauptplayer die letzten Jahre geworden ist, die stark mitgespielt haben, was eben in der Region passiert und was nicht. Wie gesagt, ich tue mich mit solchen Prognosen einfach schwer, weil wir da einfach auch nicht mit Akteuren zu tun haben, gerade in den USA, die irgendeiner größeren Rationalität folgen.
Vielleicht die letzte Frage, was glauben Sie, wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Auch das ist natürlich jetzt ein bisschen prognosemäßig gefragt, aber das, was Sie jetzt so beschrieben haben, das deutet ja darauf hin, dass im Prinzip keine Lösung in Sicht ist, also jedenfalls nicht absehbar. Es gibt zwar die Ankündigung von Trump, es gibt irgendwo Gespräche, das hat der Iran aber dementiert. Wie lange soll es noch dauern? Wie lange kann es noch dauern? Und was könnte diesen Krieg denn überhaupt beenden?
Ich glaube, das kommt drauf an, wen man fragt und für wen es vorbei sein würde und wen nicht. Also ich kann mir schon ein Szenario vorstellen, wo ähnlich mit der Eskalation letztes Jahr irgendwie Trump über irgendwelche Dritt- und Viertpartner zwischenzeitlich sozusagen Deckel drauf macht und irgendwie dafür sorgen kann, dass erstmal jetzt die imminenten Angriffe erstmal vorbei sind und erstmal da Ruhe ist, aber für die Bevölkerung vor Ort, die Bevölkerung im Irak, im Libanon, im Kurdistan, im Iran, hat jetzt der Horror wirklich auch erst nur angefangen. Das ist nur der Anfang dafür. Wir haben ja auch gesehen, dass eben die ganzen Kräfte auch im Iran, die ganzen Proxykräfte eine wirklich, wirklich lange Durchhaltekraft haben, sehr, sehr schwer zu greifen sind. Und das sind wirklich, wirklich schwierige Situationen. Deswegen für die Region selber, für die Leute in der Region, bin ich leider nicht optimistisch. Und ich glaube, dass dieser Krieg für sie noch sehr, sehr lange weitergehen wird.
Herzlichen Dank, Frau Yassin, für dieses Gespräch und alles Gute nach Paris.
Dankeschön.
Danke.